Jo, läuft. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe?
77.
So ist es.
Wir haben Gäste. Ich glaube, 77 liegen wir richtig. Ja. Wir haben Gäste heute im Küchenstudio. Und zwar haben wir hier die gesamte ökologische Fraktion Schwerins zusammengeführt. Schwerin ist ja keine Fahrradfahrerstadt, das wisst ihr da draußen vielleicht nicht. Aber die zwei, die es hier gibt, die haben wir jetzt hier versammelt. Uli, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Herr Ivalo ist auch wieder bei uns.
Guten Abend. Mit Gazelle. Ja, die steht draußen.
Herr Ivalo lockt nämlich immer Ivalo und Gazelle, weil sein Hollandrat nämlich Gazelle heißt mit Vornamen.
Und Nachname?
H. Punkt.
Gazelle. Ja, cool. Ivalo.
Heißt nur Gazelle. Gazelle von Ivalo, stimmt. Lockbar ist es als Travelbug Gazelle von Ivalo.
Aber die Nummer sagst du natürlich jetzt hier nicht, sodass unsere Hörer exklusiv vielleicht...
Wer mal einmal in die Beethovenstraße gleich kommt, unten vor der Hausnummer...
Sagen wir nicht.
Ich komme mal wieder.
Ach, das Fahrrad, was nicht angeschlossen ist, ist das, ne?
Oder? Genau, was nicht angeschlossen war. Ich habe mir das Schloss angelegt. Ja, im neuen Küchenstudio.
Genau, also falls ihr die Akustik ein bisschen gewöhnungsbedürftig findet, noch halt das alles ein bisschen, weil das zwischen dem Küchenstudio noch nicht ausgekleidet ist mit zum Beispiel Vorhängen und auch nicht ausgekleidet ist mit genug Bildern an der Wand. Und also da kann noch einiges passieren, damit das hier noch ein bisschen trockener wird in der Akustik. Aber ihr werdet, denke ich, durchhalten. Das, wie gesagt, ist eine Neuerung. Wir sind im zwischen den Küchenstudio. Eine andere Neuerung haben wir auch.
Welche?
Nee, haben wir nicht. Wir haben Mut zur Lücke.
Genau. Ja, Xi Balba hat schon gefragt, ob wir der Sandfrau die Eierpappen an der Wand als Dekotrend verkauft hätten.
Ich glaube, Eierpappen an der Wand kriege ich wirklich nicht durch. Also wir können einiges probieren, aber das sehe ich noch nicht. Nee, und wir wollen heute neben Geocaching auch ein bisschen über Sachen reden, die so mit allgemeinen Bewegung in der Natur zu tun haben. Es gibt nämlich, das weiß ich spätestens seit ich Ivalo beim Cachen als Cacher kenne, viele Menschen, die auch mit dem Fahrrad unterwegs sind, um ihre Caches zu suchen. Und da haben wir mit Uli einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur Fahrräder zusammenschraubt und im Bilde ist, welche Teile man dafür am besten benutzt, sondern auch mit zwei Rädern auf jede Eventualität des Fahrradfahrens eingerichtet ist. Und Uli ist kein Geocacher und besitzt kein GPS. Das wird spannend.
Vielleicht kaufe ich mir mal eins.
Wollte ich sagen, noch nicht, weil das Thema hatten wir eben gerade. Ja.
Irgendwann
kriegen wir sie alle.
Ja, gleich wieder was zum Rausschneiden. Leg los.
Du guckst mich jetzt an.
Ja, ich guck dich an.
Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt eben gerade nicht aufgepasst. Du steigst gleich voll ins Thema mit Fahrrädern ein. Deswegen habe ich jetzt gar nicht hier... Klick, klick, klick. Soll ich mal zu Anfang was Unanständiges machen?
Ja, mach mal.
Also zu meinem Anfang was Unanständiges machen. Funky Nippel grüßt Dekamen.
Oh, du sollst
der immer sehnsüchtig auf den neuen Podcast wartet.
Ich habe gesagt, nicht grüßen. Wir können doch jetzt nicht, was sollen denn die anderen sagen?
Das, warum ich das jetzt gemacht habe?
Gäste können grüßen vielleicht.
Du könntest mich jetzt nicht rausschmeißen.
Stimmt.
Ja, Olli, kannst du mal den nächsten Gruß vorlesen?
Weil, meinst ich kann...
Könntet ihr heute Abend vielleicht die Hiddensee-Bewohner grüßen? Bitten.
Sie sollen bis Juni jede Menge Caches legen.
Caches zu legen.
Ah, ja. Also wir grüßen die Also Olli grüßt die Hiddensee-Bewohner.
Der wohnt bei meinen Schwiegereltern in der Ecke. Der hat schon ein paar Caches von mir gefunden, die ich in Sachsen ausgelegt habe.
Ja, du bist ja auch so ein weiträumiger.
Ja, ich meine zwei Caches, die ich in Sachsen habe.
Gab es so, Uli, gab es mal so Situationen, wo du gedacht hast, verdammt, jetzt hätte ich aber gern irgendwas, was mir sagt, wo ich lang muss?
Ja, die gab es des Öfteren. Also wenn ich mit dem Fahrrad durch den Wald fahre, dann gelegentlich auch ohne Karte einfach so auf meinen Orientierungssinn vertrauend, der mich manchmal auch verlässt und dann hilft mir auch der Kompass nicht mehr weiter. Es sind Wege, wo ich einfach mal sage, da warst du nicht, fahr mal da rein. Und die Wege werden immer schlechter und enden dann gelegentlich in einem Wendekreis. Und in der Mitte des Wendekreises steht dann so ein Häuschen, so ein Hochsitz von einem Jäger. Und da weiß ich ganz genau, hier geht das nicht mehr weiter, da will auch das Mountainbike nicht mehr weiter. Da hätte es mir echt geholfen, wenn ich so ein Navigationsgerät dabei gehabt hätte. Das hätte mich vielleicht davor gewarnt und diese eine oder andere Erfahrung dann doch mal erspart. Andererseits, mal gucken, wo es lang geht, ist natürlich interessant, aber dann soll es bitte auch weitergehen. Und wenn es so eine Maschine geben würde, die mir das verraten könnte, da wäre ich sehr froh, wenn ich die dabei hätte.
Also eine gute Turbokarte wäre gut,
ne? Ja,
die
ja,
also auch Waldwege verzeichnet. Ja. Was sind noch so Dinge, die du dir vorstellen könntest, die so ein Ding leisten sollte für dich?
Was okay wäre, wenn es mir hinterher zeigen kann, wo ich denn eigentlich langgefahren bin, denn alles kann ich mir auch nicht merken. Also ich glaube, das geht, wenn man dann die Route wieder runterlädt auf dem Computer und sich das mal anguckt, das wäre eine schöne Sache.
Bist du Statistiker? Würdest du so Höhenprofil, Geschwindigkeit, sowas alles, würde dich das interessieren?
Nee, das eigentlich weniger. Das ist nicht das, was ich brauche. Es macht eher Spaß. Und aber mal gucken, wo ich gewesen bin, das ist okay.
Ich glaube, da gibt's es gibt eine Fahrradserie von Garmin, ne? So spezielle Fahrradgeräte.
Das zum einen, und du kannst natürlich deine Routen oder die Strecken, die du gefahren bist, die auch von anderen zum Beispiel empfehlen lassen, beziehungsweise anderen diese Strecken empfehlen. Gibt da so einen netten Dienst, gypsies.com, gibt noch mehr, aber Gypsies ist halt einer davon, wo du halt, wo Menschen wie du und ich, also nee, wie ihr beide eigentlich, ihre Strecken dann halt verwalten können. Ne? Lädst du hoch, sagst anderen, da kann man langfahren, so super Strecke, Höhenprofil, tralala, so und so lang, das liegt auf dem Weg. Und genauso kannst du natürlich von den Strecken, die andere dort hochgeladen haben, auch wieder profitieren, indem du sie dir runterlädst auf dein Gerät, solche Strecken einfach mal fährst, also Empfehlungen, wenn du zum Beispiel irgendwie mal geruhsam durch den Wald radeln möchtest oder mal etwas rasanter bergab oder sowas. Das ist eine ganz nette Geschichte. Da gibt es halt nicht nur mit dem Rad, sondern auch für zu Fuß und mit dem Boot und hast du nicht gesehen. Daher kenne ich das, aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Also da gibt es eine sehr aktive Community auch drumherum.
Ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Ne?
Ja. Was ja sozusagen die Crème de la Crème aller Funktionen ist, wäre ja quasi ein Routing wie beim Auto, nur eben für solche Waldwege. Und das soll ja die neue Topokarte können. Also da kommt jetzt demnächst die Topo 3 raus, also die neue Version der topografischen Karte von Garmin. Und die soll dir sogar im Wald dann sagen, fahren Sie hier bitte nach rechts.
Nee, sagen Sie es mir bitte nicht.
Das also, kann man wahrscheinlich
entscheiden. Wenn es mir anzeigt, ist
genau, okay. Das ist dann wahrscheinlich so ein Pfeil. Sprich, die haben also sogar jeden Pups-Waldweg wahrscheinlich vektorisiert. Ne? Mhm. Anders kann das ja nicht funktionieren. Mit reinen Bildern
kann das ja schon schön, wenn die auch sagen kann, irgendwie kleinere Straßen bevorzugen und so. Ne? Dass man wählen kann, gerne 10% mehr Weg oder 20% mehr Weg, wenn es dafür ruhigere Straßen sind.
Also schnellste Strecke oder lustigste Strecke.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie, ich fahre gerne mal über Land einfach irgendwie im Urlaub, dann längere Strecken in eine Richtung und dann kalkuliere ich ungefähr ein bisschen Umweg ein, wenn ich dafür halt auch Verkehrsstraßen vermeiden kann.
Ja, weil bei dir fand ich ja am hübschesten die Idee, ein Navigationsgerät so zu programmieren, dass es je nachdem, wo du gerade bist, in dem landesüblichen Dialekt mit dir spricht. Es wäre ja hübsch, wenn es bei Deutsch bleibt, ne, damit du alles verstehst, aber sozusagen im Frankreich hast du dann eine Französin, die dir das sagt oder so, ne? In Bayern hast du ein Bayern. So, das wäre cool, wenn es automatisch umschaltet.
Boah, nee, ist aber Bayern.
Nee, aber dann weißt du, das ist gleich so ein regionales Gefühl im eigenen Auto. Das ist doch schön. Du musst nicht raus aus deiner Nasszelle hier, aus deiner kleinen Kuschelige und hast trotzdem das Gefühl, du bist irgendwo gewesen.
Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das gewesen wäre. Wir waren im Sommer vergangenes Jahr in Estland und sind da über 1000 Kilometer über die estnischen Schotterpisten mit unseren Fahrrädern getobt. Wie sollte das da klingen? Das ist schon
wie klingt das, wenn die Deutsch sprechen? Das, skandinavisch, oder?
Nein, das sind keine Skandinavier. Die Esten die sprechen Finno-Ugrisch. Das ist eine Sprachgruppe. Die sind also den Finnen am nächsten verwandt und den Ungarn. Das ist also kein... Die
Ungarn?
Ungarn ja. Und Finnen, ja, okay. Ja.
Das also Finnen hätte ich jetzt auch, aber Ungarn?
Ja, Finno-Ugrisch. Das sind Finnen, Ungarn und Esten und dann noch irgendwelche kleineren Stämme östlich des Urals. Aber das ist eine ganz, ganz interessante und schwer zu hörende und noch schwerer zu sprechende Sprache. Sprache. Normalerweise mache ich so, wenn ich ins Ausland fahre, dann lerne ich so vorher die 100 Worte, dass du im Supermarkt nicht drauf zeigen musst und dass du Danke und Bitte und 1, 2, 3, 4 und sowas sagen kannst. Aber in Estland habe ich das einfach gelassen. Ich hätte mir wahrscheinlich vorher die Zunge gebrochen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Okay.
Wie ist Fahrradfahren in Estland?
Anstrengend, aber schön. Es ist eine fast unberührte Natur. Sie gehen sehr sorgsam mit ihren Wäldern um und sorgen auch dafür, dass die intakt bleiben. Das sind also Urwälder, fast gar nicht bewirtschaftet. Zumindest dort, wo wir waren. Wir sind die meiste Zeit an der Küste rum lang gefahren und sind auch über die großen Inseln Saaremaa und Kuressaare gefahren. Sie passen sehr auf. Straßennetz ist eher dürftig ausgebaut. Das sind eher so finnische Verhältnisse. Lange Strecken, wenig Bevölkerung. Das heißt, da wird eine 10, 15 Meter breite Schneise durch den Wald geschlagen, mit Schotter aufgeschüttet und das ist dann die Straße. Und da fährt alles lang, vom Fahrradfahrer über Autofahrer, Jeeps, LKW, große Trucks. Und das kannst du dann auch sehen. Wir sind einmal Kuressaare mit der Fähre rübergefahren und dachten, da sei ein Waldbrand. Das war es aber gar nicht. Da ist nur ein Truck die Straße lang gefahren. Also das ist spannend und du solltest immer genug zu trinken dabei haben. Und ich bin da auch die ganze Zeit mit so einem Tuch vor der Nase durch die Gegend gefahren, weil du das sonst irgendwann nicht mehr atmen kannst. Aber es macht Spaß. Es ist einfach ein schönes Land, ein relativ unberührtes Land und ich möchte gar nicht so viel davon erzählen, sonst fahren andere Leute auch noch hin.
Wie ist das mit Rücksichtnahme auf Fahrradfahrer? Gibt es ja so Länder, die verschrien sind, dass sie Fahrradfahrer überhaupt komplett ignorieren?
Oder? Das ist korrekt. Deswegen sind wir auch mit der Fähre nach Estland gefahren und nicht mit dem Fahrrad durch Polen zum Beispiel. Ja, aber in Estland selbst nehmen die Autofahrer sehr viel Rücksicht auf Fahrradfahrer. Wir haben auch Kinder dabei gehabt, also unsere drei Kleinen. Wir sind zu dritt drei Paare mit Freunden darüber gefahren. Und jeder hier ist der Aschenbecher.
Dann sag's doch. Oh, ich wollte nicht.
Und wir hatten vorher auch ein bisschen Sorge und haben uns auch so Warnwesten und so ein Zeug angezogen. Das brauchst du da gar nicht. Also die fahren wirklich rüber. Die überholen dich nicht, wenn sie es nicht können. Und umfahren dich in einem großen Bogen. Wir haben dort nicht eine einzige negative Erfahrung mit dem Autofahrer gemacht.
Stichwort negative Erfahrung. Stichwort Erfahrung und Stichwort durch den Wald fahren. Fährst du öfter mal auch durch den Wald? Und wenn ja, bist du da schon mal irgendwie auf so einen Jäger getroffen und... Oder ist es eher selten?
Dass der mir gesagt hat, ich darf das nicht. Nee, das habe ich eigentlich noch nicht. Nee, das habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. Also Erfahrungen mit Jägern habe ich nicht gemacht. Außer die, dass ich eben ihre Spuren finde, sprich die Wendeschleife und den Hochsitz und der Weg, der zu Ende ist.
Ja, weil es ja auch immer heißt, auch Radfahrer sind ja so ein bisschen, oder Radfahrer und Förster, / Jäger, das Verhältnis ist ja auch so ein bisschen konfliktbehaftet, wird ja immer gesagt. Ne? Die Jäger insbesondere das ja auch nicht so lustig finden, wenn überhaupt jemand in ihr Revier kommt, weil das Wild ist ja an jeder Ecke und wird dann immer aufgescheucht und was weiß ich nicht alles. Also das ist ja ein Problem, was im Bereich Geocaching durchaus eine Rolle spielt, und, also angeblich. Und bei den Radlern wird ja auch immer gesagt, also so pauschal, die stören hier ja auch, weil sie durch den Wald fahren. Aber dir ist sowas auch nicht passiert.
Ich habe einmal gestört, das war aber kein Jäger, sondern eine Wildschweinrotte und da bin ich dann sehr schnell weitergefallen. Und alles.
Die Frage, wer wen gestört hat.
Ja. Über 1000 Kilometer, was habt ihr so am Tag gemacht, an Tagesleistung?
Es kam drauf an, wir hatten ja wie gesagt Kinder dabei und also wir haben die weiche Tour gemacht. Wir sind mit dem Wohnmobil, wir hatten ein Wohnmobil dabei, da konnten aber immer nur maximal 3-4 Leute mitfahren und der Rest musste Fahrrad fahren. Wenn die Kinder mitgefahren sind, 12 Jahre die drei, also jeder, nicht zusammen. Dann haben wir so Tagestouren 40, 50 Kilometer gemacht. Wenn nur die Erwachsenen gefahren sind, die drei Kinder sind dann im Wohnmobil mitgefahren, dann sind es auch mal so 70, 80 geworden. Ich bin auch alleine mal losgefahren und Estland ist ja, also gerade Kuressaare, ist so eine Insel, da haben die Russen noch heftige Hinterlassenschaften. Nee, Saaremaa, die Nordspitze von Saaremaa, weil es eben am nächsten an Finnland dran ist, Hinterlassenschaften hinterlassen, so Bunkeranlagen und Flugzeugshelter und so ein Zeug. Und das habe ich dann mal mit dem Mountainbike so alleine erkundet, dieses Areal. Das ist wie du bist in einer anderen Zeit, du bist da wieder 20 Jahre zurück. Also da sind Appellplätze noch da, da siehst du das Stalin- und das Lenin-Bild da und das ist heftig.
Lost Places ohne Ende.
Lost Places.
Großartig.
Ja.
Großartig.
Aber ich wollte nicht so viel davon erzählen.
Genau, es soll ja keiner hinfahren. Also fahrt nicht nach Estland, ist ganz schlimm da. Man muss immer mit dem Tuch vorm Mund Fahrrad fahren. Wird da das Fahrrad besonders vorbereitet vorher? Muss man da irgendwie... Oder setzt man lieber sein Straßenrad und los?
Naja, ich bin mit dem Mountainbike dort gefahren, aber Freunde von uns sind da auch mit dem Trekkingrad und dem Tourenrad gefahren. Du solltest schon einen Rucksack, wo du einen Schlauch und auch einen Mantel noch drin hast und so, das, was du am nötigsten brauchst, um eine Panne unterwegs nicht gleich dazu führen zu lassen, dass du dann eben zu Fuß weitergehst oder dich vom Wohnmobil abholen lässt. Und das haben wir auch 2-3 Mal, hat sich einer auch einen Platten gefahren und einmal war auch der Mantel richtig durch. Sowas musst du dabei haben. Das Fahrrad sollte vorher in Schuss sein, sonst ist das okay.
Und wir haben ja im Hintergrund gerade deshalb getuschelt, weil wir mal parallel auf Google Earth geguckt haben, was denn cache-technisch, schweres Wort,
ja.
Cache-technisch.
In Island, ja.
In Estland tatsächlich zu finden ist. Das ist eine ganze Menge, insbesondere bei den in der Nähe der Großstädte. Also wir haben ja natürlich mal die Partnerstadt Schwerins aufgerufen.
Tallinn.
Und da liegt eine ganze Menge an Dosen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also das ist ja lustig bunt.
Estland gilt ja als sehr dem Westen auf zugewandt.
Auf den Inseln? Mach mal kleiner. Die Inseln sind weiter
westlich. Also hier.
Westlich. Ja, das ist Kursare und Saryma. Nee, das sind die kleinen Inseln noch weiter. So. Mach mal noch ein bisschen kleiner.
Hier.
Noch ein bisschen. Ja, hier. Diese und die beiden Inseln. Mhm. Das ist, das müsste Saryma sein, das Kursare.
Da gucken wir gleich mal, was.
Und wenn man ein Fable für Lost Places hat, dann müsste ja das Land eigentlich perfekt sein.
Oh, schau, da ist halt
auch einiges. Auch da liegen offensichtlich ein paar Löschen.
Mhm. Das ist schön.
Und hier also ist eine
kleine Insel, da fährt keine Fähre hin. Das ist aber
und da liegt trotzdem ein Cache. Also einer und auf. Ach so, hier. Da, auf der ganz kleinen liegt auch noch einer. Mhm.
Also könnte jetzt doch sein, dass ein paar Leute hinfahren, weil wenn da Geocaches sind, dann fahren da auch Geocacher hin.
Das also ich weiß, schon. Wer schon im Auto sitzt, im 500 CL Formatic.
Ich weiß nicht, ob man wirklich mit einem 500 CL nach Estland fahren sollte.
Och, du, was da für Autos fahren, das glaubst du nicht.
Echt?
Ja, entweder die ganz alten Ladas oder die neuesten Mercedes, BMW und das ist ein Kracher.
Okay. Ja. Und die waren aber alle mal vorher hier.
Nein,
als Klischees, Vorurteile.
Nein, ich glaube, die haben eine sehr, sehr, sehr reiche Oberschicht, die allerdings wirklich sehr klein ist.
Hm. Ja. Das Land ist ja auch klein, insofern
ja.
Passt dann schon wieder. Wenn ich jetzt so Fahrradfahrer bin und mal dran denke, also nur beim Computer war es ja, fand ich eine Zeit lang so, ne, dass man immer gerne seine einzelnen Komponenten sich ausgesucht hat, um am Ende den Rechner zu haben, den man wollte. Und dass es bei Fahrrädern auch möglich ist, ist logisch, ist mir aber nie so in den Sinn gekommen. Du hast es gemacht, ne? Du hast den Fahrrad
zusammengebaut. Ich habe in den vergangenen 2 Jahren habe ich mittlerweile 3 Fahrräder gebaut. Das eine für meinen großen Sohn, das habe ich ihm zum Abi geschenkt. Und da habe ich es wirklich so gemacht. Ich habe ausgesucht, was braucht er, was ist gut, was finde ich gut und was passt zu ihm. Und habe dann eben die einzelnen Komponenten vom Rahmen über die Laufräder, Reifen, Schaltung, Kette, Tretlager, alles bestellt und das Ding dann eben selbst zusammengebaut. Das ist okay, wenn es einen Spaß macht und du ein bisschen weißt, wie es geht. Und du lernst vor allen Dingen auch eine ganze Menge dabei. Für mein eigenes Mountainbike habe ich es auch so gemacht. Da habe ich den Rahmen bestellt und dann die Komponenten dazu. Und vor allen Dingen bist du nicht alleine, wenn dir oder nicht ganz hilflos, wenn dir unterwegs mal was passiert. Weil erstens, du hast es selbst zusammengeschraubt. Dem, was du selbst gemacht hast, kannst du wahrscheinlich auch am besten vertrauen. Und zweitens, wenn was kaputt geht, weißt du auch genau, woran es liegt und wie du es am besten, wenn es denn geht, auch unterwegs noch wieder hinkriegst. Ja. Und die Teile kann man im Internet bestellen. Ich habe dann immer geguckt, wo ist es auch am günstigsten, wo finde ich das, was ich brauche. Ein paar Sachen kaufe ich dann auch beim Fahrradhändler, also wegen eines Bauanzugs oder so bestelle ich nicht irgendwas im Internet. Und dann, wenn alles da ist, geht's los.
Gibt es so Teile, wo man sagen kann, die gehen immer, also die sollte man immer, also da kann man nichts falsch machen, wenn man bei dem und dem kauft oder so.
Meinst du jetzt
also,
bei
man kann eine Marke nennen. Ja, genau. Mal so eine.
Also, okay, die beiden Mountainbikes, also für meinen Kleinsohn und für mich, da habe ich die Rahmen bei poison.de bestellt. Die machen Folgendes, die haben die kaufen sozusagen die Lizenzen für Rahmen von bekannten Marken, Ghost zum Beispiel, die ausgelaufen sind. Und da ist der Rahmen dann eben ein Jahr alt schon, wie in der Formel 1. Also die kriegen da eben die alten Motoren. Der ist deswegen aber nicht schlecht, aber eben deutlich preiswerter. Die anderen Teile habe ich mir woanders zusammengesucht, jeweils da, wo es am schnellsten ging oder am günstigsten war. Und dann habe ich...
Wie ist das? Also Shimano, weiß ich noch, hat man bei Schaltungen immer gekauft.
Ja.
Ist das noch so?
Also ich habe an meinen Fahrrädern auch überall Shimano-Schaltung dran. Es ist eine Glaubensfrage. Also SRAM oder Shimano. Oder wenn du ganz viel Geld auf den Tisch legen willst, dann kaufst du dir eine Rohloff Nabenschaltung. Ja gut, die kostet dann aber alleine schon 800-900 Euro, nur die Schaltung. Ja, genau.
Da kriege ich ja ein neues Oregon für. Und eine Karte.
Yep. Neues Oregon mit Digitalkamera.
Zwei Geräte. Ja, Karte, aber da kommen wir ja noch zu.
So, klar, Jan. Wenn ich da bin, gibt es ja Alkohol.
Ich habe, genau. Ja, Ivalo ist da und zack, gibt es lustiges zu trinken.
Ich mache auch
genau, mach erst mal Pump
hier. Ich mache mal ein Geräusch jetzt, ja.
Jawohl. Alles Atmo. Alles Atmo.
Stößchen.
Mach ein bisschen Atmo. Ein bisschen Atmo jetzt noch. Oh, das ist jetzt ein Guinness.
Cool. Ja. Auch Spiel. Ja. Guinness aus der Flasche, geht das überhaupt?
Nee, da muss Schaum sein. Und du musst deinen Namen oben reinschreiben.
In der Dose, da ist so eine kleine Kugel, dass man das einmal drehen kann,
ja,
und dann gießen kann, dann wird das richtig eingegossen. Ja?
Guinness aus der Dose? Hm?
So, okay. Das ist so eine Kugel. Dann kann
ja, so populärer rein, als aus der Flasche, soweit ich weiß. Ne? Ist, also gab es eher, glaube ich, eben weil diese Kugelmethode da. Ja. Da angewandt werden.
Okay, das war jetzt der Werbeblock, ja.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von
Guinness.
Prost.
Und von spanischem Wein.
Ja, den ich schon getwittert habe.
Was ich neulich total spannend fand, wir hatten neulich eine Diskussion, ein Gespräch darüber, wie das so mit den Bremsen ist. Und da hast du über Durchmesser gesprochen. Also ich vermute, es geht um Scheibenbremsen?
Ja, da ging es um Scheibenbremsen, genau, ja.
Und, hä? Ja. Wie Durchmesser? Bremse, Bremsklötzer, Bremsen und fertig, oder?
Nein, nicht? Scheibenbremsen, Scheibe. Und also die sind unterteilt in drei Durchmesser. Also je größer der Durchmesser der Bremsscheibe, das ist wie beim Motorrad oder beim Auto, umso größer ist auch die Bremswirkung. Und die kleinste Scheibenbremse geht so los bei 160 mm Durchmesser, dann kannst du bis 180 und wenn du echt Downhill, also den Berg runterkrachst, dann solltest du schon mal so über 203 mm Scheiben nachdenken, weil sie eben eine wirklich brachiale Bremsleistung dann bringen. Ich habe an meinen Fahrrädern habe ich 180er Bremsscheiben dran. Das ist okay, das ist so ein Mittelding. Das ist irgendwann auch mal Frage des Gewichts und des Preises. Und ja.
Ist aber jetzt auch nicht das Fahrrad, das hier vor der Tür steht.
Nee, das ist ein anderes. Das ist mein Stadtfahrer. Da habe ich ganz normale Felgenbremsen dran. Aber
sprich, man hat dann auch am Ende ein Fahrrad, das man nicht mehr einfach so irgendwo stehen lässt.
Das würde ich nicht tun. Nee, das ist also da gehe ich auch nicht weit weg von, wenn ich unterwegs bin oder so. Da gucke ich dann schon, dass wir uns nicht so oft trennen und nicht so weit trennen.
Wir haben dich ja jetzt schon mächtig bequatscht mit Geocaching. Könntest du dir das vorstellen, dass sich das verbinden lässt, Fahrradfahren und Geocaching?
Kann ich mir gut vorstellen. Also so wie ihr erzählt, wo die Caches liegen, tief im Wald und irgendwo vergraben, versteckt an Bäumen, angenagelt, in Wurzeln oder Fuchsbauen versteckt. Das ist schon okay, dass du da mit dem Mountainbike da gut unterwegs bist und auch dein Ziel erreichst. Das glaube ich schon, dass das gut geht.
Die meisten zumindest. Also.
Ja.
Das ist einfach eine Motivation, nochmal nachmittags rauszufahren.
Irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch Bergsteigen mit Fahrrad auf dem Rücken. Aber,
Du bist doch jetzt hier, Olli, du bist doch mal statistisch gut bewandert. Hast du mal überlegt, wie viele Kilometer du mit dem Rad beim Cachen zurückgelegt hast?
Die Kilometerzahlen werden nicht mehr ergänzt. Ne? Hier mit, wenn ich in einer Coin oder ein TB logge, wird die Kilometerzahl nicht mehr ergänzt seit irgendwann im Dezember.
Recalculate Distance?
Recalculate trotzdem nicht. Nee, machen wir nicht.
Okay.
Meine Kapitel bleibt auf 604 Kilometer seit einiger Zeit.
Ach, deswegen hast du...
Wobei ich die auch immer mal in Zucht tue. Und
klar.
Nach Hamburg, da werden die Kilometer natürlich mitgezählt, die ich da nicht fahre. Aber ich denke, 400 Kilometer oder was? 300, 400 Kilometer habe ich bestimmt inzwischen.
Wie viel machst du im Jahr ungefähr? Radfahrer wissen doch sowas, was sie im Jahr fahren, oder?
Ich hatte mal richtig einen Kilometerzähler. Bin zu Studienzeiten in Berlin zur Uni jeden Tag gefahren. Da habe ich fast 10.000 Kilometer im Jahr.
Das ist ein Kracher. Das ist viel. Das ist aber echt
das richtig viel. Bergdahlem hin und zurück. Dreimal die Woche und dann oder viermal die Woche, dass man noch dazu kommt.
Und dann noch die Tour. Ne? Du bist ja auch immer Urlaubstouren
im Fahrrad. 1000 Kilometer im Urlaub oder so.
Das ist viel.
Ja. Echt. Aber das war auch
nicht mit dem Fahrrad.
Wie viel ist es bei dir?
Also vergangenes Jahr waren es 5000. Dieses Jahr muss ich mal gucken.
Hast du dann Ehrgeiz, dass du sagst, die will ich wieder schaffen? Oder?
naja.
Dezember schnell noch mal eine Tour.
Ja. Ach naja, es ist schon ja, klar, was man einmal geschafft hat. Das würde ich schon ganz gern wieder machen.
Da ist man unter Geocachern immer an der richtigen Stelle mit Statistiken und mit, das möchte man gern wieder schaffen und so. Außer beim Herrn Aber natürlich, dem ist Statistiken, sind Statistiken egal, aber ansonsten so ein bisschen ist Geocaching auch schneller, höher, weiter.
Wobei ich glaube, der hat bestimmt schon
in nicht für alle,
Statistiken aber basteln, wie viele Notes er geschrieben hat, oder?
Nein, und auch da gibt es bald eine Neuerung, aber dazu später mehr.
Wollen wir mal, wie sieht das aus, Uli? Wir haben nämlich heute die Nachrichten ausgelagert. Uli hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Nachrichten zu übernehmen. Und da freuen wir uns schon besonders drauf, weil es natürlich viele Geocaching-Wörter hat in den Nachrichten. Und
aber ihr dürft nicht lachen.
Nein, wir lachen nicht. Leider.
Okay. Gibt es einen Jingle oder sowas?
Es gibt einen Jingle, aber das schneiden wir später rein. Das haben wir leider nur digital vorliegen.
Die Nachrichten. Gerücht bestätigt, Garmin wird das Oregon noch in diesem Halbjahr mit integrierter Kamera ausliefern. Das ergab eine Presseanfrage von KS Michel an das Unternehmen. Das Gerät mit der Modellnummer 500 bzw. 500T soll ab Juni im Handel verfügbar sein und bis zu $600 kosten. Gerücht bestätigt, seit einigen Jahren schon... Gerücht bestätigt. Seit einigen Tagen schon weisen Berichte darauf hin, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf Geocaches im Bereich bundeseigener Lost Places aufmerksam geworden ist. Entsprechende Informationen sind sowohl im grünen Forum bei den Cache-Test-Dummies als auch bei der vierlagig Deluxe zu finden. Das deutsche Informationsportal geocaching.de soll zudem Beschwerden an Groundspeak weiterleiten. Zu den Folgen hören Sie gleich mehr im Dosenfischen der Podcast. Gerücht unbestätigt. Weiterhin unklar bleibt, ob Groundspeak Klettercaches tatsächlich auf eine andere Plattform auslagern will. Äußerungen im blauen Forum deuten zunächst nicht darauf hin. Eine offizielle Stellungnahme von Groundspeak liegt ebenfalls nicht vor. Geocaching in New York. Ein Stoffhund hat seine eigene Geocaching-Tour in New York mit der Kamera dokumentiert. Zwei Filme des bereits als Fotokünstler in Erscheinung getretenen Ficky finden sich auf geoficky.wordpress.com. Mit welchem Körperteil genau der Hund die Kamera geführt hat, bleibt unklar. Und eine letzte Meldung. In einem Asia-Shop in Schwerin ist ein Sack Reis umgefallen. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Besitzer versucht hat, seine Versicherung zu betrügen. Auffällig sei, dass sich in diesem Geschäft Vorfälle dieser Art häuften, so ein Polizeisprecher. Sogenannte Reisbumser treten in letzter Zeit immer öfter auf und entwickeln sich zu einem ernstzunehmenden Problem in der Landeshauptstadt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll die Polizei in den USA um Amtshilfe gebeten haben. Reisbumserei ist in den USA ein Straftatbestand und wird dort unter dem Aktenzeichen Uncle Ben's geführt.
Darf ich jetzt lachen?
Die Nachrichten präsentierte Ihnen Uli.
Mal wieder Reis, wie schön.
Ja, muss ja.
Ja,
ist ja. Es gab eine Beschwerde wir haben ja immer als letztes diese Reisnummer und es gab eine Beschwerde, es gab aber auch eine Zustimmung. Und da war da, hey, das ist ausgewogen und außerdem sind wir ja autonom und müssen uns gar nicht an unseren Hörern orientieren. Deswegen lassen wir den Reis. Aber ich befürchte, uns fällt immer nichts mehr ein. Also sozusagen im Forum, im Blog gab es ja dann auch einen Kommentar, der sehr schön diese Reiseidee aufgegriffen hat. Ich habe schon überlegt, das einfach zu klauen. Die schöne Idee desjenigen, der dann geschrieben hat.
Aber du kannst es doch auf Musik beziehen. Da fällt mir spontan ein, Drinking Tequilas and Watching the Sunrise.
Ah, cool.
Das war Dylan, okay.
Rice, Rice, Baby. Gab es Anfang der 90er.
Oh.
Von so einem Hip-Hopper.
Ja,
so einem
Tiefhosen. Vanilla-Reis.
Yo. Okay.
Ja, das war ja mal anders, oder? Das geht Reis, Baby.
Und Kathi Witt war ja unsere Reisprinzessin.
Okay, das ist ja reißend, ja. Aber...
Wir haben gleich aber vom Tisch vertrieben. Ganz konsequent. Hast du eine große Tour vor, Olli, dieses Jahr? Mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad. Wir wollen am Rhein entlang fahren. Mhm.
Am Rhein.
Rheinreisen.
Wobei, Flüsse-Touren ist doch schon sowas, was man macht, wenn man nicht mehr so viel will, oder? Weil die doch immer schön unten sind und so.
Oh, ich glaube das nicht.
Nicht? Also es gibt ja Verberge.
Aber du fährst sicherlich nicht nur wegen der Landschaft hin, lieber Olli.
Im Sommer fahre ich zum Rhein nur wegen der Landschaft, weil meine Frau tatsächlich noch nie am Rhein war. Mhm.
Und wie viele Caches gibt es da so?
Habe ich noch nicht.
Oh. Und selbst wenn du geguckt hättest, würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Ich glaube dir keine.
370.
Da geht eine Menge.
Genau, klar. Lost Places ist unser Thema.
Ja, wollten wir ein bisschen mehr zu sagen, denn was sich da gerade anbahnt, ist ja doch deprimierend.
Das kann man so sagen. Hintergrund der Geschichte ist, dass es bei geocaching.de oder andersrum, dass bei geocaching.de ein Schreiben eingegangen ist von besagter Bundesanstalt, deren kompletten Titel ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme, die dort gefordert haben, Caches vom Gelände zu entfernen von Liegenschaften, die diesem Amt zugeordnet sind. Also gehören die dem Amt eigentlich? Nee, die sind dem zugeordnet und die verwalten das. Ne? Und daraufhin ging dieses Schreiben wohl an geocaching.com weiter, die daraufhin die Caches tatsächlich kommentarlos archiviert haben. Und das betrifft unter anderem eine ganze Reihe von Caches von Teddy Teufel auf Usedom, von Hornisia in östlichen Mecklenburg-Vorpommern und. Das sind so die erstmal, die hier naheliegend waren. Vorab lese ich mal kurz aus einem Kommentar auf Vierlagig Deluxe was vor, um dann zu erklären, warum das Thema auch bei Vierlagig Deluxe aufgeschlagen ist. Und zwar schreibt dort jemand unter dem Namen Kurt: Es gibt und gab keine Archivierungsempfehlung von geocaching.de. Der Eigentümer des Geländes, übrigens mit eigenem Account bei geocaching.com, hat da wohl was verwechselt und geocaching.de unter Androhung von rechtlichen Schritten aufgefordert, die Caches zu entfernen und zu archivieren. Geocaching.de hat das Schreiben des Eigentümers daraufhin an geocaching.com weitergeleitet und dies auch nur, um einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Eigentümer des Geländes aus dem Weg zu gehen. Punkt. So, das scheint der Hintergrund der Geschichte zu sein. Warum ist das Thema bei Vierlagig Deluxe aufgeschlagen? Dort ist heute ein Beitrag erschienen, wo unter der Überschrift übertriebener Aktivismus? Fragezeichen kurz das Thema beleuchtet wird, um dann zu dem Schluss zu kommen, aus gegebenem Anlass die Lost Place Liste, die auf Vierlagig Deluxe gepflegt wurde, sehr umfangreich war, mit sofortiger Wirkung einzustellen. Was natürlich extrem schade ist, weil viel Arbeit da drin steckt, weil das eine der wenigen Listen eigentlich war. Gibt es noch eine zweite, ist mir nicht bekannt, bis auf ein paar Bookmark-Listen.
Bookmark-Listen gibt es noch.
Aber das war ja nun die, ich würde mal behaupten, kompletteste Sammlung von Lost Places. Und diese Liste ist hiermit nun auch Geschichte.
Begründung war, dass ja sich Vierlagig auch irgendwie mitverantwortlich fühlt, weil er sagte, er hat natürlich diesem Bundesamt jetzt auch die Möglichkeit gegeben, die Geocaches geballt zu überprüfen auf Lost Places, denn die Liste der Lost Places hatte er ja vorliegen. Ja, aber okay, damit kann halt keiner rechnen. Also das ist wirklich, also das Ärgerliche dabei ist, dass es ja eigentlich ein Kapital betrifft, das auch im Osten bisher sehr stark war, nämlich diese ganzen alten Armeegelände, die hier in der Regel verlassen sind, die auch nicht wirklich zu sichern sind, muss man mal ehrlich sein, ne? Kann zwar einen Zaun drum ziehen, aber das dauert ja nur Tage, bis da irgendwie Löcher drin sind, und dass diese ganzen Gelände jetzt offensichtlich nach und nach aus der Geocacher-Welt fallen. Das ist wirklich schade. Zumal solche Caches, das wissen ja von den Hörern hier wahrscheinlich alle, die besonders reizvollen sind, weil sie zum Teil besonders schwierig sind, weil sie einen halt an Orte führen, die man überhaupt nicht zu sehen kriegt, weil da Geschichte mitwabert. Ja, beobachten wir es weiter, mal gucken, ob es wirklich eine Welle wird. Zurzeit haben wir auch noch keine Zahlen vorliegen, ne? Wie viele Archivierungen.
Nee, Zahlen noch nicht, aber es gibt ja dann schon viele Logs, wo zum Beispiel Reviewer dann die Caches aufgrund dieses Hintergrundes dann tatsächlich archiviert haben. Und das auch dann, so wie jedenfalls zu lesen war, ohne große Rücksprache mit dem Owner oder ohne Information. Das heißt, der hat es aus dem Log des Reviewers dann erfahren, was ich für nicht unbedingt die beste Art halte.
So, das ist schade, oder? Dass man da nicht irgendwie mal sagt, hallo, so ist das.
dass man ja zum Beispiel auch die Chance gibt, das Ding zu verlegen. Also es gab ja im Geoclub gibt es ja natürlich auch dazu eine längere Diskussion, wo der Teufel, glaube ich, unter anderem sagt, wäre ja kein Ding gewesen, das dann tatsächlich zu verlegen, dass man vielleicht in die Nähe, aber nicht auf das Gelände kommt. Und er hätte da durchaus Möglichkeiten gesehen, genau das zu tun. Was ja zwar nicht ganz dann mehr Lost Place Feeling gewesen wäre, aber du kommst wenigstens in die Nähe und hast einen Eindruck davon. Die Motivation des Amtes verstehe ich nicht so richtig dabei, muss ich ehrlich sagen.
Doch, natürlich. Gesetzeslage, ganz klar.
Ich nicht.
Die haben die Verkehrssicherungspflicht, wenn dir da was passiert, du gegen sie klagst, sind sie am Arsch.
Es gibt ja andere Beispiele, wo sowas durchaus funktioniert, um mal als Polizeistättenbeauftragter zu sprechen, wo ja das mit Duldung der Eigentümer durchaus passiert, was aber dann auch immer natürlich auf eigenes Risiko.
Ja, aber es ist für den Eigentümer ein enormes Risiko, weil du kannst das zwar vorher sagen, auf eigenes Risiko, letztendlich vor deutschen Gerichten ist derjenige, der die Verkehrssicherungspflicht hat, dann am Ende dran. Den kannst du verklagen und hast verdammt gute Chancen, da irgendwie auch gut bei wegzukommen. Ich meine, dann wird es schwer, als Geocacher das zu tun, da wird dir immer unterstellt, wieso, sie sind doch auf das Gelände gegangen, da wird ja auf alle Fälle eine Mitschuld attestiert. Aber letztendlich, Verkehrssicherungspflicht ist eine Sache, die steht einfach in Deutschland.
Ja. Ich fürchte fast mal, dass auch ein paar der wenigen Lost Places hier in unserer Ecke davon betroffen sein könnten in naher Zukunft. Also mir fallen ein paar konkret ein, aber bevor ich das jetzt sage und da schlafende Hunde wecke, weil auch das eine Liegenschaft, also insbesondere eins, eine Liegenschaft sein dürfte, die diesem Amt zuzuordnen ist. Du weißt, wovon ich rede.
Ja, klar.
Ja. Und ja, das wäre halt extrem schade, weil das, ja, also Lost Places sind so das Highlight, finde ich ja immer. Also meine besondere Leidenschaft.
Nee, das ist jetzt, da geht auch wirklich, das mag nach Pathos klingen, aber da geht jetzt wirklich auch ein kleines Beben durch die Szene, denke ich mal, weil das ist wirklich auch der erste große Eingriff des Staates in das Hobby.
Ja.
Ne, also da bist du bis jetzt ja noch relativ verschont von geblieben, bis auf, was ich jetzt wieder gelesen habe, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht wo, bis auf erneute Polizeieinsätze. Ne, also es werden immer wieder, also es gibt es mal zweierlei für Uli einmal, es gibt, also entweder es werden Geocaches für Bomben gehalten,
oh Gott,
oder ähnliches, ne, dann gibt es einen Polizeieinsatz, wenn besorgte Anwohner sich da melden oder so. Aber es gibt auch vermehrt Polizeikontrollen, weil du halt komisch aussiehst. Ne, du hast also in der Regel Sachen im Kofferraum, die keiner im Kofferraum hat. Ne, also so Rucksack mit, die, also Sprayer zum Beispiel, mit Sprayern wird man ganz verwechselt, ne, weil irgendwie das so aussieht. Man hätte halt so Sachen bei, die man einfach nicht sonst normalerweise dabei hat. Aber natürlich, also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass das auch mehr geworden ist, dass da auch eine gewisse Paranoia im Moment bei der Polizei herrscht.
Ja.
Und sie lieber einmal mehr die Leute kontrollieren, als einmal zu wenig.
Ja, es halt wäre sehr, sehr schade, ne, wenn das jetzt.
Es ist Wasser auf die Mühlen all derer, die gesagt haben, haltet die Medien aus dem Geocaching raus. Ne, weil ohne Frage, wenn früher ein Beamter auch Geocacher gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich die Klappe gehalten in diesem Amt. Aber jetzt, wo jemand mal sein GPS-Handy ausprobieren wollte und ich dachte, verdammt, liegen da vielleicht auch auf unseren Liegenschaften?
Ja, es ist halt die Frage, was ausschlaggebend war. Also ob es tatsächlich so war oder ob die bei einer stichprobenartigen Kontrolle die hohe Anzahl an nicht autorisierten Personen auf dem Gelände ausschlaggebend war. Also, ne, das ist ja, ob es tatsächlich die Öffentlichkeit ist oder ob es einfach die Wahrnehmung ist oder ob es die, was weiß ich was ist, das kriegen wir ja höchstwahrscheinlich auch nicht raus, aber Fakt ist ganz einfach, dass es jetzt gerade so ist und das halte ich auch für extrem schade natürlich.
Ja, wir können ja mal anfragen.
Ja.
Also wir können ja eigentlich das Amt mal anfragen, wie genau das passiert ist.
Für eine Antwort kriegen wir es die zweite
Frage. Klar, aber probieren können wir es ja mal. Na, wir halten euch da auf dem Laufenden. Was ist denn die Geo Society bitte? Du hast die hier in unser Notizblock geschrieben.
Ja, interessant, ne? Also du hast mir...
Unser Notizblock, und das ist nicht falsch. Cool, oder?
Ja.
das Thema Earthcaches im Allgemeinen ist ja nicht so ganz an mir vorbeigegangen, aber das Thema Earthcache Masters ist es.
Hast du, ich meine ja, dass Jerome Dax in seiner fantastischen Außenkorrespondentenaktion davon erzählt hat. Aber es kann auch sein, dass das nur in den Mails
muss man so erwähnt und so viel hat. In so und so vielen Ländern machen, dann kriegt man Silber, ne?
Gold, Bronze, Silber, Gold und Platin.
Drei gelegt Platin. Und sowas.
Genau, also muss man richtig beantragen, also ist wie ein Amt, um beim Thema zu bleiben, wo du halt nachweisen musst, dass du eine bestimmte Anzahl von Earth-Caches dann auch gelockt hast, in zwei verschiedenen Ländern, womit nicht Bundesländer gemeint sein dürfen. Ah. Das ist schon der Problem jetzt, ne? Ja, ich sag nur 500CL-Formatic. Und dich dann hochhangeln kannst, ab Silber auf selber Earth Cache gelegt haben musst. Also für Silber ein und für Platin dann drei. Eine nette Sache, um Leute zu motivieren. Dann kriegst du so einen Pin.
Wenn ich ein bisschen suche, habe ich noch ein Bild davon. Weil nämlich Jerome Dex natürlich so ein Master ist. Da gucken wir nachher nochmal. Das können wir wahrscheinlich mitposten.
Lilly doch bestimmt auch.
Weiß ich nicht, ob die sich da so hintergeklemmt hat.
Silber oder so, oder? So als bekennender Earthcache-Fan.
Also Earthcaches haben immer einen pädagogischen Charakter. Die sollen dir immer etwas über eine besondere Natur, ein besonderes Naturschauspiel näher bringen. Und um so einen loggen zu dürfen, musst du also vor Ort sein. Da haben wir Niagara-Wasserfälle, werden wahrscheinlich einen Earthcache haben. Ne? Du musst dann dahin, musst das also gesehen haben und musst dann auch noch dem Owner schreiben, bestimmte Antworten auf Fragen, die er dir gestellt hat mit dem Cache. Ne? Wie viele Liter fließen da runter, bababa, so Kram.
Selbst der Kölner Dom hat einen Earthcache, welche Gesteinsarten woher kommen und man kann dann richtig da um den Kölner Dom laufen und dann sieht man, der Flügel ist irgendwie mit Kalkstein aus dem Siebengebirge und der ist irgendwie aus dem Elsass und dann muss man gucken, aus welchem Gestein der Teil ist. Und
wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, noch dabei. Wenn du es jetzt nicht mit dem Kölner Dom gesagt hättest, hätte ich gefragt, gibt es auch in Deutschland so einen Earthcache? Oder?
Es gibt sogar hier in der Nähe einen.
Im Grambower Moor. Da musst du halt etwas über die Moorentstehung erzählen und ein Foto beilegen von dir an so einer Hinweistafel. Darauf ist eine Zahl wiederum, die musst du auch einsenden. Und das Besondere an Earthcaches ist, dass sie die einzigen noch legbaren sind, die keine Dose brauchen. Also da muss nichts vor Ort sein, außer der Ort.
Der Punkt, ja, okay.
Genau. So, ansonsten ist das irgendwann versucht worden abzuschaffen, dieses Caches ohne Dose. Mhm. Es gibt noch Webcam-Caches, wo du dich vor eine Webcam stellen musst und ein Foto von dir. Ne, da brauchst du auch keine Dose, aber die dürfen zum Beispiel jetzt nicht mehr neu gelegt werden.
Eben um zu rechtfertigen, dass man ein GPS-Gerät in der Hand hat.
Ja, genau. Und jetzt, das finde ich überhaupt auch einen ziemlich, ziemlich heftigen Werbeeffekt jetzt bei Groundspeak. Diese Sache mit dem GPS. Mhm. Dass du eben angeben kannst, was für ein GPS du hast. Und jetzt ja jetzt auch noch bewerten kannst, ne?
Ich weiß nicht, ich habe das nicht gemacht und ich mache es auch nicht.
Also, weil da kannst du ja wirklich Nutzerdaten erheben, ne? Da hast du genau an der Zielgruppe echt präzise Nutzerdaten, also eine Umfrage wäre viel teurer. Das ist echt, da lehnt sich Groundspeak, finde ich, weit aus dem Fenster.
Die sind mit Garmin verlinkt oder was?
Ja, offenbar haben die da eine dicke Kooperation am Laufen.
Okay.
Ja. Und zwar eben auch nicht mit einem anderen Hersteller, sondern mit
Garmin. Gleichzeitig kam noch auch hier Mitgliedschaft schenken auf.
Ja.
Habt ihr schon Mitgliedschaft geschenkt?
Nein.
Ich habe schon mal eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen, ja. Da sitzt
aber
da.
Aber diese
damals gab es diese Funktion noch nicht.
Damals.
Also wir, die älteren Hörer erinnern sich.
Genau. Oder einen Geschenkenschein überreicht zum
Geschenken. So in der Tat.
Sehr schön.
Nein, ich warte ja immer noch drauf, dass Abba mir eine Reise nach Amiland zur Groundspeak-Stadt schenkt. Und ich kann mir dann meine Mitgliedschaft selber abholen.
Um diesen großen, wie heißt das?
Aber wollte Lotto spielen.
Du wirst enttäuscht sein, das wird nur eine Garage sein, wo ein paar Renner stehen.
Wo ist das, in Seattle oder?
Ja, das ist die Hauptzentrale.
Und da kommt immer mal so eine Frau in der Stürze vorbei. Da bringen sich die Leute entweder um oder eröffnen eine Geocaching-Zentrale.
Genau. Olli, du hast ja auch ein paar Caches draußen, ne?
Jo.
Weißt du, wie viel?
13?
Geil. Was hat die Schule geschaffen?
Mhm. Nicht schlecht.
Ich glaube 14 eigene und 3 geerbte.
Siehst du, die geerbten hätte ich jetzt gar nicht im Blick gehabt. Ist dir schon mal ein Log in den Logbüchern, die du bestimmt regelmäßig kontrollierst, aufgefallen von Leuten, die eigentlich gar nicht cachen wollten?
Nee.
Noch nicht?
die zufällig den Cache entdeckt haben und dann sagen, ich bin mal. Wir haben mal zusammen einen entdeckt, irgendwie
auch. Wo die Polizei reingeschrieben hatte.
Dann war ein Stempel von der Polizei, wir haben ihn auch gefunden.
Cool. Genau. Ja, was sehr cool war. Also die sind wahrscheinlich genauso gerufen worden. Ne? Da sind immer wieder haben Leute angehalten an dem Autobahnparkplatz, sind ausgestiegen, 5 Meter gegangen, haben was gesucht und irgendwann wird ihnen mal ein Trucker gesagt haben, guck doch mal da Drogenversteck oder so. Und dann haben die halt eine blöde Filmdose gefunden und gesagt, naja, dann tragen wir uns mal hin.
Städte im Zaun.
Ja, also mir ist es auch noch nicht passiert, bei meinen, gerade nachgeguckt, 28 Caches, muss man dazu sagen, sind viele Event-Caches mit bei und eine ganze Latte geerbter. Aber Olli McFly hat interessanterweise in einem seiner Caches einen Eintrag vom Wasserschifffahrtsamt entdeckt. Die haben nämlich da vor Ort ihren Baumbestand wohl geprüft und haben sich gewundert, dass an einem Baum ein Vogelhäuschen ohne Eingang für die Vögel hing. Als sie den Boden vom Häuschen rausgezogen hatten, waren sie doch recht verwundert, als ihnen eine Tupperdose in die Hände fiel. Aber die Kollegen hatten sich ins Logbuch geschrieben und alles wieder versteckt. Und er hat noch einen Beitrag, einen Log-Eintrag zu einem Cache namens J-Packers Abschied vom Leben. Der klingt ja düster. Geschickt, wo sie nämlich auch zwei Leute eingetragen haben. Ich lese es mal vor, wie es geschrieben ist, auch wenn mir ein Wort dann immer schwer über die Lippen kommt. Liebe Freunde eines mir noch unbekannten Spiels, war nur Pissen im Gebüsch. Schöne Schachtel soweit. Werde sie jetzt wieder zurücklegen. In 4 Cent, out nothing. Viel Spaß weiterhin, Ron und Olli. Und die standen dann...
Gehen wir davon aus, dass sie nicht auf den Cash gepisst haben, wenn sie danach in der Hand hatten, oder?
Ja. Also
mein Kollege als bei Karlstadt. Das ist ein Pinkel.
Ja, also finde ich sehr interessant irgendwie. Also ich hab sowas auch nicht, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber
einige sind so offensichtlich, wenn man da an einem Baum steht und da liegen irgendwie drei Rindenscheiben so geordnet übereinander, denke ich auch. Wenn man da zufällig spielende Kinder oder was vorbeigeht, die sehen es eigentlich.
Aber bei welchem Cache habe ich noch einen Elefantengrill gesehen? Ach hier, vor allem Grillfilm ist Ruh. Das war ja tatsächlich, also das war ja schon kein Hasengrill mehr, das war ja, kannst du ja einen Elefanten drauflegen.
Wir wären doch nicht die Erklärbären, ne? Weil Hasengrill würde ich dann auch gleich mal erklären. Ganz oft ist es so, dass Caches an Bäume gelegt werden und dann werden so zur Tarnung auffällig, unauffällig Stöcker draufgelegt.
Okay.
Und das ergibt dann einen sogenannten Hasengrill.
Okay.
Und daran erkennt man durchaus, also ein Drittel aller Caches in ländlichen Regionen erkennt man am Hasengrill. Also die findet man wirklich schon von Weitem. Und es gibt ein sehr schönes Foto, kursiert im Internet. Da hat jemand so eine Box in den Wald gestellt, wo Sand, wo Streusand drin ist. Ja. So ein Riesending.
Mitten im Wald.
Und darauf dann drei Stöcker, so raufgeleert.
Ja, auch sehr schön. Wir haben am Wochenende ein bisschen was vor. Mhm. Wir werden in Richtung Lüneburg in ein Testlabor.
In ein Taschenlampenkompetenzzentrum fahren.
Genau. Thaler Kotsee.
Du kommst wohl aus dem Web 2.0.
Ja. Und haben dann noch einen ganz interessanten Hinweis bekommen, wie wir das Ganze denn filmen können, nämlich mit einer Steadicam. Und zwar mit einer Steadicam für $14.
Was kosten Steadicams normalerweise?
Ich glaube, ein paar hundert dürften da fällig werden.
Das, kannst du kurz nochmal erklären, was das Steadicam ist? Weil das vermutlich weiß nicht jeder. Also ich weiß nur, dass das, also eine Steadicam, das haben die so vorm Bauch. Dann halten die Kamera nicht mit der Hand, sondern über so ein Gestänge und dadurch ist die ruhiger, oder? Du weißt es doch bestimmt. Nehmt es mir doch an, bitte.
Es geht darum, dass wenn ein Kameramann zu Fuß unterwegs ist und sie können keine Schienen aufbauen, wo die Kamera hin und her fällt oder so, dann wird eine Steadicam rangeschraubt. Das ist einfach ein mechanisches Gebilde mit einem Ausgleichsgewicht, was dafür sorgt, dass die Kamera eben nicht wackelt, sondern weich läuft und nicht so die Zappelbilder wie in bestimmten Filmen entstehen, sondern einfach ein ruhiges Bild und der Kameramann trotzdem die Position wechseln kann. Normalerweise machen die Dinger wiegen auch einiges, die Kamera wiegt auch einiges dazu. Also normalerweise machen das Kameraleute, die aussehen wie Bodybuilder. Da musst du schon ein bisschen was tragen können über eine längere Zeit. So, da kommen so 30, 40 Kilo zusammen.
Okay.
Wenn du eine große Kamera hast.
Ja. Also auf der Seite, wo die $14 Steadicam vorgestellt wird, steht auch, dass professionelle Steadicams etwa $1,500 kosten. Mhm. Und Johnny Chung Lee hat in einer detaillierten Bauanleitung beschrieben, wie man sich tatsächlich eine eine Steadicam zusammenbauen kann mit dem entsprechenden Zubehör für ja, schlappe $14.
Am geilsten finde ich dieses Foto, wo er sie benutzt.
Ja.
Also er ist so in der Sache, er ist so ja. Ach, mit so viel Herz dabei, das ist so seine Steadicam, finde ich richtig gut.
Genau. Wir verlinken das mal. Sehr interessanter Hinweis. Von Matthias aus Hessen.
Ja, sind ja alles nette Leute, ne?
Genau.
Aber sind ja alles nette Leute, oder?
Da überspringen wir jetzt eine Mail. Die netten Leute haben uns gemailt, falls du darauf hinaus wolltest.
Ja, Mensch!
Hey! Das war genauer gesagt, Hatti vom Team Nette Leute. Und zwar gibt es den mittlerweile legendären, die älteren Hörer erinnern sich, vierten Nettetaler Geocaching-Stammtisch am 27. März, das heißt einen Freitag ab 19.30 Uhr, wie immer im Kolbenklemmer in Nettetal-Kaldenkirchen.
Ich habe neulich gerade mit dem Podcast rumexperimentiert, wo wir den davor stattgefunden haben, den Stammtisch ankündigen. Und dann müsste ich jetzt sagen, Kolbenklemmer.
So. Okay, sag mal.
Das müsstest du jetzt aber auch nochmal sagen.
Also, 27. März 2009.
Und wo findet der statt?
Im Kolbenklemmer.
Kolbenklemmer.
Ja, ne?
Ja, jetzt können wir es übereinander legen, die beiden Podcasts, und es wird identisch sein.
Das ist auch so, sehr schon schön. Fast Holland irgendwie. Ne? So
nette Tal?
10 Kilometer von der Grenze, da Richtung Venlo oder so die Ecke. Ne?
Ja, du kennst sie ja da aus.
Habe ich ehrlich gesagt, sie haben ja keine Koordinaten mitgeschickt.
Aber den Wegpunkt GC1M30C.
Da könnte ich auch nachgucken.
Und interessant im Übrigen.
Ziemlich weit im Westen.
Wenn ihr mich austreten lassen würdet, sage ich euch schon, was interessant ist. Interessant ist im Übrigen die Entwicklung dieses Stammtisches. Im Juni 2008 waren sie noch 30 Cacher. Im September dann schon 60, also schlapp mal verdoppelt. Im Januar 95. Und diesmal rechnen sie mit ca. 110 Cachern. Das heißt, der Kolbenklemmer scheint eine größere Lokalität zu sein.
Deswegen schreiben sie uns vielleicht auch immer, dass wir dafür sorgen, dass noch ein paar kommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man uns in der Region überhaupt hört. Das ist ja eigentlich so geografisch jedenfalls eher eine Gegend für unsere Kollegen.
Wir haben Kollegen?
Mönchengladbach ist da.
Aha.
Ja. Und Endhofen.
Ja,
nicht so weit.
Du hast recht, das ist also so
volle Pulle.
Absolut kurz vor der Grenze. Das ist also sowas von dicht dran. Ne? Das
sieht aber nett aus da. So. Auch viel grün.
Bergig?
Da ist die Grenze.
Kann ich hier nicht so erkennen.
Ja, genau. Kaldenkirchen, das sagt mir was.
Mensch, Olli, also profundes geografisches Grundwissen hier bei dir.
Na, Olli hat auch seinen ersten Cache in Holland gefunden, soweit ich weiß.
Nee, den
haben wir ja zusammen gefunden. Richtig, der zählt ja auch.
Die ersten aber beiden haben wir zusammen gefunden.
Den
dritten habe ich dann...
Den ersten mit eigenem Gerät und...
Ja.
War das nicht so ein grünes Gecko? Was macht das eigentlich jetzt?
Schickes kleines Gecko. Das habe ich meinem Cousin geschenkt.
Ah.
Der anfänglich sehr begeistert war. Ich glaube, der es aber nicht wirklich nutzt.
Der hat sie noch abgeschreckt.
Ja,
das Gecko ist so ein ganz spartanisches Gerät, das nicht unbedingt durch Genauigkeit glänzt. Ne?
Aber durch eine interessante Farbgebung.
Ja, Gecko-grün. Mhm. Leuchtend.
War schon schick, aber
schick ist das. Schick ist immer so.
Ja.
Die Flucht in irgendwas, damit man ja nicht sagt,
das ist ein anderes. Mhm. Anderes Cachen mit jetzt ordentlicher Technik.
Mhm.
Aber zum Anfang war es sehr nett, doch, muss man sagen.
Du, wir haben am Anfang ja mit Handys
Einsteiger.
Ah, ja, genau. Uns durch die Gegend bewegt. Und externen GPS-Mäusen. Aua, aua, aua.
Na, der Mann hier sieht ja lustig aus. Ich habe mal eben vorwitzig den Link geklickt, den du da noch eingefügt hast in unser Notizblock.
Ja.
www.mv-naturerlebnis.de.
Mhm.
Und da begrüßt mich Christian. Das ist so ein Abendsonne-Foto, oder?
Das ist nicht einer, der mit so
schönes, weiches Licht ist.
Einfach Jeeps hier in die Landschaft.
Das ist der andere, die älteren Hörer erinnern sich auch an dieser Stelle. Das ist MA Tours, Mecklenburg Adventure.
Ja, genau.
Das ist der mit dem Jeep.
Wo ist denn das?
Genau.
Um
dir mal zu erklären, wie dieser Link in unserer Sendeplanung auftaucht, den habe ich da reinkopiert.
Ja. Ne? Ja. Und jetzt vielleicht noch warum?
Weil ich den
Christian mit
in der Zwischenablage hatte. Also, auf der Seite mv-naturerlebnis.de gibt es nämlich die Möglichkeit, den Menüpunkt Schatzjäger in MV anzuklicken. Und da werden quasi ja, Schatztouren durch vorrangig große Städte in Mecklenburg-Vorpommern angeboten, die man, also hier unter diesem Menüpunkt zumindest, nicht mit einem GPS machen muss, aber machen kann. Dazu aber einen Flyer braucht, den man kauft, wo Hinweise draufstehen und sich so durch so ein paar Städte bewegen kann. Gibt dann so ein paar, ich will immer Cache sagen, aber stimmt ja nicht, so ein paar Schatzsuchen unter verschiedenen Titeln. Das Geheimnis der Liegedela, Störtebecker und der Schatz des Irgendwas, der Schatz der Slavenprinzessin, die Truhe des Abtes und so weiter und so fort. Alles Touren, die an ja, mehr oder weniger interessanten historischen Orten auch vorbeiführen, bei denen es was zu sehen gibt, bei denen es was zu erleben gibt. Fand ich ganz interessant, weil ne, ist halt irgendwie schon ein bisschen was anderes, weil man das GPS ja nicht braucht, aber duftet natürlich vorzüglich nach kommerzieller Umsetzung des Themas. Und es gibt dann auch noch das Thema Schatzsuche mit GPS, wo dann tatsächlich das Geocaching als solches nochmal beleuchtet wird. War mir völlig neu, kannte ich vorher gar nicht. Also nicht das Thema, sondern die Seite. mv-naturerlebnis.de oder mv-schatzsuche.de.
Aber hey, da hat sich richtig Mühe gegeben.
Ja, ja.
Ich gucke mir jetzt hier gerade mal diesen einen Cache an hier. Also der ja kein Cache ist, weil ist ja nicht öffentlich. Schatzjagd über Fischland und Dars, Störtebecker und der Schatz des Sven Gabelbart.
Ja.
Da, hey, da wird eine Geschichte gestrickt und da gibt es Krypto und das ganze Programm. Also sowas finde ich klasse, muss ich ehrlich sagen. Also die Art der Kommerzialisierung, da kann ich super mit leben.
Diese Flyer, die man dafür braucht, die, glaube ich, kriegt man gegen eine sogenannte Schutzgebühr von 5 Euro. Also kostet 5 Euro, das Ding zu machen. Und die sind auch so sehr detailreich dann ausgearbeitet. Ne? Also das klingt schon gut.
Also die Frage ist, inwiefern er noch öffentliche Caches einbindet. Sieht ja hier erstmal nicht so aus.
Da noch nicht. Und die anderen scheinen ja tatsächlich irgendwie gelistete zu sein, die unter dem Menüpunkt Schatzsuche mit GPS dann
aber
zu finden sind.
Dann können wir die ja alle machen.
Da sind auch die Koordinaten angegeben.
Ja.
Und immer noch ein Buchtipp zur Tourenbeschreibung, die natürlich in dem Verlag, der das Ganze hier macht, zu beziehen ist. Aber das ist ja nun gar nicht so schlimm, weil das braucht man ja offensichtlich nicht unbedingt.
Igelchen.
Leider tatsächlich mit einem heftigen Spoilerbild und einer Beschreibung, wo dann der Cache tatsächlich zu finden ist, zum Teil. Aber ich habe jetzt nicht die Sachen tatsächlich gefunden bei geocaching.com. Das heißt, möglicherweise sind sie ja dort gar nicht gelistet, sondern hier nur auf dieser Seite mv-naturerlebnis.
Da steht auch eben so drauf.
Da steht, offizieller Geocache, der Name dessen, der das betreibt, und seine Webseite und seine Telefonnummer habe ich irgendwo noch gesehen vorhin auf einer.
Interessant.
Cache heißt natürlich GC wahrscheinlich, ne?
Ja, aber dann würde höchstwahrscheinlich die GC-Nummer mit draufstehen, würde ich vermuten. Ja, wie auch immer.
Also, abgefahren.
Ja, durch Zufall irgendwie heute entdeckt.
Aber sowas zum Beruf zu machen, ist schon lustig.
Professioneller Geocacher, also ein Traumberuf in einem oder anderen.
Ich habe gleich weitergeklickt, sozusagen.
Schön.
Und muss nochmal wieder denselben dämlichen Einstieg wählen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Was ist nairolf.de?
Hallo, hängst aber auch durch die Themen. Ich wollte gerade irgendwie mit Olli so in Plauderei verfallen.
Also zeitlich hätte ich nicht. Wir sind bei 57,16. da ist alles wie immer eigentlich.
So.
Gut. Der musste uns so die Redezeit heute durch 4 teilen.
Aber irgendwie ist das Verhältnis unserer gesprochenen Phasen heute so wie bei uns zu Hause. Also ich habe kaum was zu sagen und du redest die ganze Zeit.
Ja, das schauen wir uns aber nochmal an.
Ich rede einfach schneller, deswegen kommt man das kürzer vor. Sag ich meiner Frau auch.
Sag ich nichts mehr. So, total klug im Radio hier.
Genau, im Radio.
Musik bitte.
Genau, noch gespielt Musik. Wie komme ich jetzt dahin? Sekunde. Genau. Wie die Cyberberries schon twitterten, gibt es einen weiteren Geocaching-Podcast, und zwar auf der Sache, auf der Seite nairolf.de. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was ist denn, Herr Ivalu?
Der Stuhl, der knatscht immer so ein bisschen.
Der ist nicht bezahlt.
Ich hoffe nicht, dass das unanständig wird.
Mein Laptop knarrt
auch nicht. Das ist nur der Stuhl, der hier so ein bisschen knarrt.
Also alle Geräusche, die heute nach Stuhlknarren hören, kommen von Herrn Ivalu.
Der Kompressor wird dich schön vorholen.
Ja,
sehr gut.
Das ist wirklich Stuhlknarren.
Stuhlgang sozusagen.
Genau. Aua. Auf der Seite nairolf.de gibt es jetzt auch einen Geocaching, einen weiteren Geocaching-Podcast aus dem Münsterland. Da ist mittlerweile die 4. Ausgabe erschienen. Ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe die Themen gelesen, halte es für interessant und kann dann einfach nur mal darauf verweisen. Und wir verlinken die Seite einfach mal.
100 sind geschafft. Meint er damit Geocaches oder meint er damit Podcast?
Geocaches, weil wenn der 4. jetzt gerade raus ist, kann er auch nicht 100
da sein. Stimmt.
Oder?
Ja.
Genau, und hier in dem letzten steht ja vom 15. März auch dran, heute kommt mein 4. Podcast.
Ah, ja, okay.
Ja?
Ich habe zu viel gelesen und zu wenig gehört.
Ja. Gut. Frage beantwortet?
Ja, absolut.
Wie war die nochmal?
Auch komplett.
Ja.
Was nairolf.de ist.
Alles klar, jetzt wissen wir es.
Nairolf wird mit N-E-I-R-O-L-F geschrieben.
Link im Beitrag wäre kürzer gewesen.
Ja, aber wenn du jetzt gerade unterwegs bist und dein Handy nur nehmen kannst, dann magst du vielleicht gar nicht erst auf Dosenfischer gucken?
Echt nicht?
Das ist Service.
Ja.
Ich finde, jetzt wird's aber auch, jetzt dreht es hier total ab. Wir sind irgendwie locker bei einer Stunde und die Zeit ist wie im Fluge vergangen, was nicht zuletzt an unseren fantastischen Gästen lag. Ein bisschen aber auch daran, dass er aber ein bisschen weniger geredet hat heute.
Fast gar nicht zu Wort kam.
Sagen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Tschüss.
Nee, jetzt ist doch immer. Bitteschön. Hättet ihr da noch was zu sagen zu?
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.
Wir können auch ein Lied singen.
Boah, das blende ich alles aus.
Das war eine coole Runde.
Tschüss.
Nicht zittern, nicht zittern. Das Rote.